SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
17. Juni 1844. Der Begriff Angst von Sören Kierkegaard erscheint.
Psychologie ist das, dessen wir bedürfen,
stellt Sören Kierkegaard fest. Er wird der Sokrates von Kopenhagen genannt.
Ich sitze und lausche den Tönen in meinem Innern, dem frohen Wink der Musik und dem tiefen Ernst der Orgel. Sie kooperieren zu lassen, das ist keine Aufgabe für einen Komponisten, sondern für einen Menschen, der sich auf die einfache Anforderung beschränkt, sich selbst verstehen zu wollen.
Es kommt darauf an, dass die Angst den Menschen auf etwas verweist, was er noch nicht ist. Also auf die Unbestimmtheit letztlich in seinem Werden.
Uta Eichler hat eine Neuausgabe von Sören Kierkegaards Essay »Der Begriff Angst« mit einem ausführlichen Nachwort versehen.
Angst hat immer etwas damit zu tun, dass der Mensch sich dem Ungewissen stellt und damit der Selbstveränderung. Und auch Ausdruck der Desillusionierung ist, der Offenheit des Menschen und seiner Verantwortung, etwas auf sich zu nehmen.
Der Begriff Angst, veröffentlicht unter Pseudonym am 17. Juni 1844, ist eine religionsphilosophisch-psychologische Schrift. Zwar wird sie von der dänischen Presse ignoriert, doch inspiriert Sören Kierkegaard mit ihr die Nachwelt. Zum einen Existenzphilosophen wie Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre oder Albert Camus, zum anderen Vordenker der Psychologie wie Sigmund Freud oder Carl Gustav Jung.
Er argumentiert vom Standpunkt der einzelnen menschlichen Existenz aus und das ist für ihn die Vollzugsweise menschlichen Lebens, die letztendlich nicht begriffen werden kann. Also Existenz ist nicht bloße Vorhandenheit, nicht nur das Dasein des Menschen, sondern es ist die Realisierung menschlicher Lebensmöglichkeiten.
Das Mögliche entspricht vollkommen dem Zukünftigen. Das Mögliche ist für die Freiheit das Zukünftige und das Zukünftige ist für die Zeit das Mögliche. Beiden entspricht im individuellen Leben Angst.
Und diese Lebensmöglichkeiten schwinden heute mehr denn je. Die Zukunft der Menschheit ist bedroht durch Atomkriegsgefahr, Klimakrise, Überbevölkerung. Die Angst geht um. Deshalb werden mit Psychotherapien und Psychopharmaka Milliarden verdient. Sören Kierkegaard ist vor 180 Jahren zum Visionär geworden. Denn er hat die negative Existenzerfahrung als eine Grundlage der Philosophie entdeckt. Sören Kierkegaard wird 1813 im absolutistisch regierten Dänemark geboren. Die Verlorenheit als Einzelner lernt er im evangelischen Elternhaus kennen. Sein pietistischer Vater, aufgestiegen aus ärmsten bäuerlichen Verhältnissen zu einem vermögenden Wollwarenhändler, sieht das wahre Christentum im Leiden.
Er studierte zunächst auf Wunsch des Vaters Theologie. Er hatte allerdings zu diesem ein sehr schwieriges Verhältnis, weil der Vater ihn in einem äußerst strengen Sinne christlich erzog. Deshalb hat er dann das Theologiestudium auch abgebrochen, hat das Elternhaus verlassen und hat sich philosophischen und literarischen Studien hingegeben.
Er ist hochbegabt, hypersensibel, leicht erregbar. Für kurze Zeit tritt er in Kopenhagen als Dandy in Erscheinung.
Er versuchte sogar, aus den gewohnten Lebensbahnen insoweit auszubrechen, dass er zu einem bekannten Kaffeehausbesucher wurde, dass er Schulden machte, die sein Vater allerdings bezahlte.
Kierkegaard leidet nicht nur an sich, sondern auch an seiner Gegenwart.
Er hat seine Zeit als eine Zeit der Stagnation, als eine Zeit der Leidenschaftslosigkeit beschrieben. Eine Zeit, in der bei aller Geschäftigkeit, Ruhelosigkeit und Mitteilsamkeit nichts geschieht. Die Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit in den Umgangsformen haben ihn sehr stark zu Reflexionen über das Zeitalter angeregt. Jeder ist durch jeden austauschbar geworden und keiner stört sich daran.
Im Alter von 22 Jahren schreibt Kierkegaard in sein Tagebuch:
Es kommt darauf an, meine Bestimmung zu verstehen, zu sehen, was die Gottheit eigentlich will, dass ich tun solle. Es gilt, eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist, die Idee zu finden, für die ich leben und sterben will.
Kierkegaard nimmt das Theologiestudium auf Druck seines Vaters wieder auf. Doch der stirbt wenig später. Der Sohn erlebt den Verlust als Erdbeben. Die große Erbschaft jedoch ermöglicht ihm, sein Studium als Magister zu beenden und eine unabhängige Schriftstellerexistenz mit Diener und Sekretär zu beginnen. Alle seine Werke kann er auf eigene Kosten drucken lassen. Und er verliebt sich in die 9 Jahre jüngere Regine Olsen.
Der Bezug zu Gott war auch durch seine Erziehung natürlich eine entscheidende. Und er hat sich auch deshalb von Regine Olsen, mit der er ein Jahr verlobt war, von 1840 bis 1841, getrennt, weil er der Auffassung war, dass er diese beiden Beziehungen, also sein Verhältnis zu Gott und seine Liebe zu Regine Olsen, nicht vermitteln konnte.
Wie sein Vater ist Sören Kierkegaard von der Vorstellung der eigenen Sündhaftigkeit besessen. Regine Olsen glücklich zu machen, erscheint ihm deshalb unmöglich. Wahres Christentum bedeutet auch für ihn Leiden. Seine Antwort ist folglich: asketisch leben und schreiben, schreiben, schreiben.
Man muss hervorheben, mit welch ungeheurer Arbeitswut er tätig gewesen ist. Also er hat sehr, sehr viel geschrieben in dieser kurzen Lebenszeit, vor allem zwischen seinem 30. und seinem 40. Lebensjahr.
Dr. Uta Eichler vom Philosophischen Seminar der Universität Halle.
Wer sich frei entscheidet, hat das Ergebnis zu tragen. Er kann unschuldig oder schuldig werden oder beides.
Regine Olsen heiratet 1843 einen anderen Mann. Für Kierkegaard ist es ein Schock. Im Herbst desselben Jahres notiert er erste Entwürfe für seine Schrift »Der Begriff Angst«. Nach einer Unterbrechung vollendet er das Manuskript im April 1844. Nur 4 Monate benötigt er insgesamt für die Niederschrift der über 200 Seiten. Der Untertitel lautet
»Eine einfache, psychologisch hinweisende Überlegung« in Bezug auf das dogmatische Problem der Erbsünde.
Kierkegaard verquickt subtile psychologische Beobachtungen mit theologischen Überlegungen. Seine wissenschaftliche Ambition unterstreicht er mit der Unterteilung in Kapitel und Paragraphen. Zuerst plant er, das Buch unter seinem eigenen Namen zu veröffentlichen. Doch kurz vor der Drucklegung macht er einen Rückzieher und publiziert es unter einem seiner vielen Pseudonyme.
Vigilius Haufniensis, der Beobachter Kopenhagens, ist eines dieser Pseudonyme. Und die Pseudonyme haben ihm die Möglichkeit ja gegeben, hinter diese zurückzutreten. Also nicht als Autor selbst in Erscheinung zu treten. Und man kann auch sagen, sie haben ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu verbergen in schriftstellerischer Absicht. Die Möglichkeit, unterschiedliche Positionen zu entwickeln, ohne sich mit einer zu identifizieren. Und das sind Angebote an die Leserin, Angebote an den Leser, sich zu diesen unterschiedlichen Lebenshaltungen in Beziehung zu setzen.
Was meine eigene geringe Person betrifft, so gestehe ich ganz offen ein, dass ich als Verfasser ein König ohne Land, doch auch mit Furcht und großem Zittern ein Autor ohne jeden Anspruch bin.
Schreibt Vigilius Haufniensis in seinem Vorwort.
Man möge mich als einen Laien ansehen, der zwar spekuliert, jedoch von Spekulation weit entfernt ist, obschon ich in meiner Autoritätsgläubigkeit so devot bin, wie der Römer in seiner Gottesfurcht tolerant war.
Eines der Markenzeichen des hochgebildeten Vigilius Haufniensis ist seine immer wieder durchscheinende Ironie. In einer Skizze seiner Person charakterisiert ihn Kierkegaard mit den Worten:
»So wie der psychologische Beobachter geschmeidiger sein muss als ein Seiltänzer, um sich den Menschen einschmiegen und ihre Stellungen nachahmen zu können, so wie sein Schweigen im Augenblick der Vertraulichkeit verführerisch und wollüstig sein muss, damit das versteckte Gefallen finde, herauszukriechen und mit sich selber zu plaudern. Ebenso muss er auch eine dichterische Ursprünglichkeit in seiner Seele tragen.«
Kierkegaard alias Haufniensis bringt die Angst auf die berühmte Formel
einer sympathetischen Antipathie und einer antipathetischen Sympathie.
Das heißt, einem mitfühlenden Gegengefühl, einer Ambivalenz, einer Begierde nach dem, was man fürchtet.
Angst ist eine fremde Macht, die den einzelnen Menschen fasst. Und doch kann man sich nicht davon losreißen und will das nicht. Denn man fürchtet zwar, Aber was man fürchtet, das begehrt man. Angst macht nun den Menschen ohnmächtig. Und die erste Sünde geschieht immer in Ohnmacht.
Und diese erste Sünde steht in Bezug zur Erbsünde, zu Adams Sündenfall in der Bibel.
Adam ist der erste Mensch. Er ist gleichzeitig er selbst und die Gattung. Was Adam erklärt, das erklärt deshalb die Gattung und umgekehrt.
Sören Kierkegaard begibt sich auf die psychologisch-theologische Suche nach Ursachen, Wirkungen und Potenzialen der stets zweideutigen Angst. Er analysiert lange vor dem Psychoanalytiker Sigmund Freud die Bedeutung der Sexualität für Phänomene wie Aggression und Hysterie. Auch betont er, dass es nicht nur die Angst vor dem Bösen gebe, sondern auch die Angst vor dem Guten. Und es gebe die Freiheit, die einen beängstigenden Schwindel erzeuge, weil sie zu Entscheidungen zwinge.
Wer in der Möglichkeit versank, dem schwindelte, dessen Blick verwirrte sich.
Danach ist der Mensch nur das, was er aus sich macht,
sagt Kierkegaard-Forscherin Dr. Uta Eichler.
Er steht also in einem Widerspruch. Er bezeichnet diesen Widerspruch auch als eine Synthese. Eine Synthese aus Körper und Seele, aus Unendlichem und Endlichem, Ewigen und Zeitlichem, Freiheit und Notwendigkeit. Das sind also die Synthesepaare, die durch den Menschen in einen Zusammenhang gebracht werden müssen, vermittelt werden müssen. Und das heißt, nicht in ein denkerisches Verhältnis gebracht werden, sondern gelebt werden. Die Vermittlung zeigt sich im Vollzug des menschlichen Lebens.
Doch eine Synthese ist nur denkbar, wenn sich die beiden Teile in einem Dritten vereinen. Dieses Dritte ist der Geist.
Das Synthetisieren wird erfahren in Gefühlen, in Stimmungen, in Erfahrungen wie Angst, wie Verzweiflung, aber auch in Liebe und in Glück. Deshalb insgesamt diese Hinwendung zur konkreten Existenz des Einzelnen und die Problematisierung der Wirklichkeit des Einzelnen. Und von da aus stellt er sich unter den Anspruch, ein Sensorium für den Einzelnen zu entwickeln.
Damit legt Kierkegaard nicht nur die Grundlage für eine Philosophie der Existenz, sondern er positioniert sich auch gegen Systemdenker des deutschen Idealismus, vor allem gegen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Systemdenker sind in seinen Augen realitätsfern.
Das reine Denken ist ein Phantom. Ein abstrakter Denker ist wohl da, aber dass er existiert, ist eher wie eine Satire über ihn.
Sören Kierkegaard ist 31 Jahre alt, als sein Buch »Der Begriff Angst« unter dem Pseudonym Vigilius Hofniensis in Kopenhagen erscheint. Seine Analysen existenzieller Angst werden Jahrzehnte später viele Leserinnen und Leser in ihren Bann ziehen. Umstritten aber ist das Heilmittel gegen die Angst, das er anbietet. Denn das sei der sogenannte Sprung in den wahren Glauben an Gott, der Erlösung bedeutet. Gerade diese Vorstellung vom wahren Glauben aber inspiriert Kierkegaard wenig später zu harschen Polemiken gegen die scheinheilige Praxis der dänischen Amtskirche.
Das würde ich unbedingt hinzufügen, dass er ein Religionskritiker war. Aber er hat immer am Christsein als dem persönlichen Vorgottsein festgehalten.
Für Sören Kierkegaard ist das Verfassen seiner Schrift »Der Begriff Angst« in den Jahren 1843 und 1844 ein wichtiger Schritt. Uta Eichler?
Er hat sich hier ein großartiges Spiel, kann man auch sagen, ausgedacht und die Pseudonyme insgesamt in ein Verhältnis gesetzt und dadurch sein Werk transportiert und vorbereitet eben auch die religiösen Schriften nach 1846, auf die es ihm wirklich ankam. Und so hat er das auch selbst gesagt.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Vormweg an den 17. Juni 1844, als Sören Kierkegaards Abhandlung über die Angst erschien. Zeitzeichen morgen über den Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas.